Domradio Menschen.
Ein Akkordeon hat mit einer Trompete herzlich wenig zu tun. Als sich Thomas Vietzens als kleiner Junge eine Trompete wünschte und stattdessen ein Akkordeon bekam, hätte er also enttäuscht sein können. War er aber nicht. Erst recht nicht, als aus dem Akkordeon irgendwann die Orgel wurde. Thomas Vietzens, heute Dommusikdirektor von Hildesheim, hatte sein Lebensthema die Kirchenmusik entdeckt. Die Chorarbeit macht ihm besondere Freude. An allen beruflichen Stationen hat sie das gemacht und mit den Chören in Hildesheim hat Thomas Vietzens gerade das neue Oratorium von Helge Burggrabe im renovierten, frisch eröffneten, strahlenden Dom uraufgeführt. Zwei neue Abenteuer und viel Stoff zum Erzählen. Herzlich willkommen, Thomas Vietzens. Schön, dass Sie die Reise von Hildesheim nach Köln gemacht haben. Herzlich willkommen, alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Thomas Vietzens. Ihren Namen kennen wir schon, aber unsere Gäste stellen sich immer selber vor. Deswegen bitte Alter.
Oh, ich bin 53.
Beruf? Ganz frisch, ich weiß.
Diplom-Kirchenmusiker.
Diplom-Kirchenmusiker. Berufung? Gibt es sowas wie eine Berufung? Also jetzt nicht eine geistliche Berufung, sondern etwas, wozu Sie da sind in der Welt?
Wozu ich da bin in der Welt? Also ich glaube, ich bin schon da, um mit den Menschen und für die Menschen zu musizieren.
Religion?
Ich bin katholisch.
Wie gerne?
Ich bin katholisch geboren, aufgewachsen und bin gern katholisch.
Von meinem Vater habe ich?
Vermutlich die Geduld.
Oh. Ohne meine Mutter hätte ich nie?
Ohne meine Mutter hätte ich vermutlich ein anderes Instrument geschenkt bekommen zum Geburtstag, was Sie vorhin erwähnten.
Ja. Das kommt gleich. Dass meine Eltern ihre schlesische Heimat aufgeben mussten, hat für mein Leben bedeutet?
Für mein Leben, das habe ich erst später begriffen, als ich wirklich dann genug Verstand hatte. Und das, was meine Eltern, meine Großeltern immer wieder von der Vertreibung erzählt haben, nachvollziehen zu können. Also es ist für mich schön, Heimat zu haben.
Ich wollte als kleiner Junge Trompete spielen, weil?
Weil ich das einfach cool fand.
Dass ich stattdessen zum Geburtstag ein Akkordeon aus dem Geschenkpapier gewickelt habe,
fand ich zunächst mal ziemlich schrecklich.
Als ich das erste Mal überhaupt an einer Orgel saß, habe ich gedacht,
könnte die auch anders klingen?
Könnte die auch anders klingen? Das erklären Sie mir gleich. Dass unser Pfarrer für eine ordentliche Orgel in der Kirche sorgte, hat mir
sehr gut gefallen. Denn dann klang die Orgel auch anders.
Als mein neuer Orgellehrer sagte, wenn du hier bist, um zu lernen, bist du richtig, habe ich gedacht,
oje, in welche Richtung geht das?
Ohne Friedrich Peter Isenbürger
wäre ich wahrscheinlich überhaupt nicht in die Richtung der Kirchenmusik gegangen, so wie ich sie dann beschritten habe.
Kirchenmusik studieren wollte ich, um?
Um wirklich Kirchenmusiker werden zu können, um mit Menschen chorisch arbeiten zu können, um Orgel spielen zu lernen und spielen zu können.
Als Student konnte ich meine Chöre nicht im Stich lassen, weil?
Ich konnte meine Chöre nicht im Stich lassen, weil ich zunächst mal auf dem Dorf aufgewachsen war, etwa 100 Kilometer von Hannover entfernt. Und da gab es dann keinen, hätte es dann keinen Kirchenmusiker gegeben.
In meiner Zeit in Celle wollte ich vor allem?
In meiner Zeit in Celle wollte ich vor allem, dass die Arbeit, die ein junger nebenberuflicher Kirchenmusiker angefangen hatte, gut fortgesetzt würde.
Okay. Als Domorganist an den Dom von Hildesheim berufen zu werden, war?
Für mich eine ziemlich aufregende Sache, weil ich zunächst einmal gar nicht direkt wusste, was mich wohl erwarten würde.
Die Chorarbeit habe ich, als ich dann Domorganist war, aber so sehr vermisst, dass ich?
dass ich der Meinung war, es wäre gut, wenn ich nach einer Zeit des Domorganistenseins auch wieder mit Chorarbeit zu tun haben könnte.
Die Chöre übernommen habe ich mit dem Satz, heute in einem Jahr führen wir die Johannespassion auf, weil?
Weil ich wirklich etwas Großes machen wollte, das dazu hilft, dass die Chöre, die ich übernommen hatte, oder den Domchor, den ich übernommen hatte, an Menschen gewinnen würde. Es waren einfach zu wenig Chorsängerinnen und Sänger, die ich übernommen hatte zunächst.
Dass das Durchschnittsalter meiner Chöre über 50 Jahre liegt, bedeutet für meine Chorarbeit?
Zunächst mal noch nichts Schlimmes. Es ist aber so, dass man natürlich als Chorleiter darauf achten sollte, dass die Chöre nicht zu alt werden.
Ich habe gute Chorarbeit gemacht, wenn?
Wenn ich mich persönlich nach dem Gottesdienst, nach dem Konzert wohlfühle.
Als ich 2011 mit Helge Burggrabe mit Baustellenhelmen durch den Hildesheimer Dom, der damals eine Baustelle war, ging, genauso wie heute hier das Domradio eine Baustelle ist, um über ein Oratorium nachzudenken, habe ich gehofft,
dass wir, die wir uns auf den ersten Blick gut verstanden haben, zu einem guten Ergebnis kommen würden.
Als ich im Mai 2015 den Taktstock zur Uraufführung von Lux in Tenebris gehoben habe, habe ich gehofft,
dass das, was ich in den Tagen zuvor erlebt hatte, nämlich in den Proben, in der Probenarbeit mit allen Chören und Instrumentalisten, genauso werden würde, wie ich mir das vorstellte.
Lux in Tenebris, also das Oratorium, bedeutet mir jetzt nach der Uraufführung?
Es ist ein grandioses Werk, das mir im Lauf der Uraufführungen, im Lauf der Arbeiten sehr ans Herz gewachsen ist. Und ich hänge daran mittlerweile so sehr, dass ich sage, wie viele Zuhörer auch schreiben, es darf nicht in der Schublade verschwinden.
Wenn die berühmte Fee käme und sagt, Thomas, du darfst alles aufführen, dann möchte ich?
Du darfst alles aufführen.
Was immer du möchtest.
Also, da gibt es ganz viel. Aber also ein Werk, was ich wirklich mal aufführen möchte, ist Bachs Samuelmesse.
Gott ist?
Groß.
Ganz viel Stoff für diese Sendung. Und vielleicht haben wir ja Glück und die Bohrmaschine schweigt, so wie jetzt gerade. Unser Gast in der Sendung Menschen ist heute der Dommusikdirektor von Hildesheim, Thomas Fietzens. Ich sag nochmal wirklich Danke für die weite Anreise, weil Hildesheim liegt ja jetzt nicht um die Ecke. Das heißt, Sie mussten heute früh aufstehen, um hier zu sein. Und anfangen möchte ich heute gerne mit der Dommusik und wie Sie die in Hildesheim gestalten. Ich war vor kurzem selber da, habe viel erlebt von der Musik und hatte vor allem einen Eindruck, dass Hildesheim ein Bistum ist, das der Kunst viel zutraut. Und unter den Künsten, vor allem der Architektur mit dem neuen Dom und der Musik, wie mit dem Auftrag, ein Oratorium für diesen neuen Dom neu komponieren zu lassen. Ich bin jetzt eine Besucherin, ich war jetzt mal in Hildesheim. Ist das ein Eindruck? Täuscht der? Oder ist das so, dass Hildesheim ein Bistum ist, was den Künsten viel zutraut?
Wir hatten im ausgehenden 10. Jahrhundert, Übergang zum 11. Jahrhundert, einen sehr kunstsinnigen Bischof, den heiligen Bischof Bernward. Von ihm sind uns natürlich viele Dinge überliefert. Bernwards Tür, Christussäule und so weiter. Diese Dinge, die Sie ja auch gesehen haben.
Die aber unsere Hörer nicht unbedingt kennen. Also
richtig.
Was sind das für Dinge? Also die Bernwardtür.
Die Bernwardtür ist eine große zweiflügelige Tür, die den Dom, durch die man den Dom betreten kann vom Westen her, die nur zu besonderen Gegebenheiten geöffnet wird. Und auf den Flügeln sind Szenen auf dem linken Flügel des Alten Testamentes und auf dem rechten Flügel Szenen des Neuen Testamentes. Es ist eine Bronzetür, die im Jahr 1015 gegossen wurde, ein sehr bedeutendes Kunstwerk. Und die Christussäule, die ich erwähnte, ist eine der Trajanssäule eventuell nachempfundene, auch Bronzeplastik mit Szenen aus dem Leben Jesu, die eine Höhe von 6 Metern ungefähr hat. Das weiß ich nicht genau.
Also das war ein kunstsinniger Bischof im Mittelalter. Jetzt kann man sagen, naja, und da gab es ja viele von. Und Kunst hat ja nur eine Bedeutung, wenn es den Menschen, die jetzt leben, was bedeutet. Bedeutet das den Hildesheimern was?
Den Hildesheimern bedeutet das sehr viel. Es ist manchmal etwas schwierig zu schreiben, wenn man diese Tür noch nicht gesehen hat. Aber der Bischof Bernward hat wirklich versucht, den Menschen, die nicht lesen, schreiben konnten, anhand von Bildern die Verheißung Jesu, die Verheißung Gottes klarzumachen und sie auf das einzustimmen, was sie im Dom letztlich erwartet, was sie aber nicht nur im Dom erwartet, sondern was sie im ewigen Leben dann letztlich erwartet.
Und die Menschen damals haben das verstanden und die Menschen heute schätzen das wert, höre ich.
Ja, die schätzen das sehr wert. Und wenn ich jetzt an die jüngere oder ganz junge Vergangenheit denke, im vergangenen Jahr sind wir in den Dom wieder eingezogen, nach der 4,5-jährigen Renovierungszeit. Und im April dieses Jahres wurde das Dommuseum wieder eröffnet, nach ebenso langer Sanierungszeit. Und das Dommuseum hat jetzt eine wesentlich größere Ausstellungsfläche. Es hat einen riesigen mittelalterlichen Domschatz, der jetzt endlich gut ausgestellt werden kann. Mhm. Und wir merken ja, oder die Leute im Dommuseum merken, wie gut es angenommen wird, auch von Hildesheimern, natürlich auch von vielen Auswärtigen.
Aber das muss man ja wollen. Also Sie haben das jetzt eben so gesagt, nach dieser 4,5-jährigen Umbauzeit, das hat unglaublich viel Geld gekostet, diesen Dom so zu renovieren. Man kann renovieren und renovieren. Wenn man eine Wohnung hat, die abgewohnt ist, dann kann man da irgendwie ein bisschen Farbe drauf malen. Oder man kann wirklich das ganz gründlich machen, es neu machen, Architekten beauftragen, dass Licht reinkommt, es neu zu denken. Das alles haben sie gemacht. Das ist ja nicht mehr der alte Dom. Das ist ja was ganz Neues geworden. Und das muss man wollen. Man muss dann dafür Geld ausgeben wollen. Man kann ja auch sagen, die Kirche muss überall sparen und wir machen Kindergärten zu und wir machen dieses und wir machen jenes. Und dann ist es, muss man nicht das ganze Geld für Kunst ausgeben.
Ja, ist richtig. Ist, vor Beginn der oder zu Beginn der Planungsarbeiten, als man sich zunächst einmal damit beschäftigt hat, den Dom überhaupt zu renovieren, trat natürlich die Frage auf: Wir haben eine Alternative. Welchen Plan wollen wir nehmen? Den, so wie er jetzt umgesetzt wurde, wirklich den Dom wunderbar zu renovieren und auch die Annexbauten mit einzubeziehen, oder einfach mit einem Eimer Farbe und ein paar Strippenkabel durchzugehen. Und da wurde dann sehr schnell klar, dass alle, die mitentscheiden durften und letztlich entscheiden mussten, der Meinung waren, nein, dieser Dom ist ein so bedeutender Raum, ein so bedeutendes Bauwerk, da kann man nicht einfach sagen, wir gehen jetzt mit Farbe drüber und schmieren alles zu, was es an Bausünden gegeben hat und was einfach defekt war.
Und dann zur Einweihung haben Sie eben auch noch, hat das Bistum auch noch einen Kompositionsauftrag zur Ehre dieses Dom, eine Hommage an diesen Dom gegeben. Also das meine ich mit, das ist einfach, das Bistum traut den Künsten was zu, sonst macht man das ja nicht, wenn man da keinen Sinn drin sieht. Und als, ich stelle mir das so vor, als Künstler, der Sie ja sind, als Kirchenmusiker, stelle ich mir das schön vor, in so einem Klima zu arbeiten, wo der Kunst was zugetraut wird.
Absolut. Und das überträgt sich auch auf das eigene Arbeiten. Wenn man merkt, dass der Kunst, dass uns ausführenden Musikern etwas zugetraut wird, dann arbeitet man freier, dann ist einfach mehr Lust und Laune auch an der ganzen Arbeit mit dabei.
Die Kirchenmusik ist ganz früh in ihr Leben getreten. Und das haben wir im Fragebogen schon gehabt. Wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann hätten Sie jetzt vielleicht als Trompeter in dem Orchester gesessen, im Oratorium. Wer weiß das schon. Sicher ist nur, Sie wollten Trompete lernen. Und wo das herkommt, das erzählen wir nach den Nachrichten. Domradio, die Sendung Menschen. Und zu Gast ist der Dommusikdirektor aus Hildesheim, Thomas Vietzens. Wir haben das schon erzählt. Als kleiner Junge wollten Sie gerne Trompete lernen. Daraus ist nichts geworden. Aber mich interessiert, warum Sie denn Trompete spielen wollten.
Daran kann ich mich so recht nicht mehr erinnern. Also ich weiß noch aus einer früheren Zeit, vor dem Erreichen des 9. Lebensjahres, Kindergartenalter wahrscheinlich, fand ich Saxophon ganz cool. Und dann hatte ich als Kind auch mal Saxophon geschenkt bekommen, also so ein kleines Kindersaxophon mit farbigen Klappen oder so. Und Trompete, ja, ist einfach ein strahlendes Instrument, was mich als Kind wohl beeindruckt hat.
Also jedenfalls ein Blasinstrument. Ich meine, ja. Akkordeon ist eindeutig ein Tasteninstrument oder so eine Mischung vielleicht gerade noch. Sie haben eben schon gesagt, also ich glaube, ich wäre einfach als Kind enttäuscht gewesen, wenn ich sowas anderes bekomme. Aber Ihre Eltern haben irgendwie gedacht, der Junge möchte Musik machen, dann bekommt er ein Akkordeon.
Ja, ja. Meine Eltern wussten natürlich von meinem Wunsch und hatten sich dahingehend auch bei einem Musiker erkundigt. Und der hatte gesagt, na, euer Kind, das ist ja noch gar nicht so alt, dass der Kiefer möglicherweise, das könnte sein, dass der Kiefer, dass die Zahnstellung sich verändern würde, wenn er Trompete lernte in dem Alter. Schenkt ihm lieber was anderes. Vielleicht wäre Akkordeon etwas für ihn.
Aus dem Akkordeon ist ja gar nicht so lange danach Klavier und Orgel geworden. Das war ein Vorschlag vom Lehrer dann.
Ja, richtig. Ich hatte einige Jahre Akkordeonunterricht. Und mein Akkordeonlehrer wusste auch von meinem Interesse, meiner Mitarbeit in der Kirche als Ministrant und hatte dann mal so den Vorschlag gemacht, Mensch, Orgel, das ist doch ein Instrument in der Kirche und da bist du doch sowieso und probier das doch mal aus und das wäre doch schön. Also es ist ein Umweg eigentlich. Ich bin erst zur Orgel gekommen und später dann, als der Berufswunsch Kirchenmusiker in mir wirklich wach wurde oder bewusst wurde, ging es dann natürlich auch ums Klavier.
Aber der Transfer war eben dann vom Akkordeon zur Orgel. Ich meine, das ist ja auch ein Blasinstrument. Immerhin es gibt Pfeifen und man könnte im Entferntesten auf die Idee kommen, dass sie dann doch noch ein ganz, ganz großes Blasinstrument bekommen haben. Die Organistin im Ort, die hat sich gefreut, dass es Organistennachwuchs gab, ne?
Genau. Das war meine Religionslehrerin, die auch in der Kirche eben die Orgel spielte. Wirklich ein kleines Kirchlein mit 100 Sitzplätzen ungefähr. Und nachdem sie mich da mit dem Akkordeon mal in einem Familiengottesdienst oder Kindergottesdienst beteiligt hatte und jetzt klar war, ich wollte gerne Orgel lernen, da kam sie dann auch relativ bald mit dem Anliegen, ach, wenn du dann mal was kannst, dann spiel doch schon mal im Gottesdienst vielleicht das eine oder andere Lied. So wuchs ich dann hinein.
An einer Orgel, von der Sie im Fragebogen gesagt haben, das hätte auch anders klingen können. Wie klang das denn da?
Das war eine elektronische Orgel aus den, ich glaube, Mitte 60er Jahren. Also das klang überhaupt nicht nach Orgel, wie man sie sich, wie
das
man wie
brauchst
man sie
du
kennt.
Nicht, das brauchst nee. Du nichts.
Nee, da brauchst du nichts.
Also Sie waren ein bisschen enttäuscht und dann hatten Sie aber einen Pfarrer und da muss man sagen, das war in der Diaspora, das war nicht, dass da überall irgendwie Orgeln rumstanden. Der hat dann gesagt, wenn der Junge Orgel spielen will, soll er eine ordentliche Orgel kriegen oder wie ging das?
Ja, so kann man es beinahe sagen. Also der damalige Pfarrer, es war ein Holländer, der war einfach sehr musikinteressiert und er hatte gehört, dass in Braunschweig in einer großen Kirche ein Übergangsinstrument frei werden würde. Und da hat er sich dann über die Pfarrsekretärin an den Pfarrer gewandt und in einer Nacht- und Nebelaktion sozusagen dann kleine Pfeifenorgel angeschafft.
Damit hatten Sie den Job, denn die Lehrerin, die Religionslehrerin hat gesagt, nee, so eine große neue Orgel, das möchte ich jetzt aber nicht mehr.
Ja, ja, ganz genau. Die Religionslehrerin konnte auch nicht wirklich Orgel spielen, sondern sie hatte so einen Aufsatz, einen Kapodaster, den sie auf die Klaviatur der elektronischen Orgel stellte und da waren zig Knöpfe dran mit irgendwelchen Ziffern und anderen Zeichen und sie drückte einen Knopf und dann ging gleich ein ganzes Sortiment an Tasten runter und so sah das Orgelbuch auch aus. Da stand dann nämlich 4x, 5y oder so.
Mal nach Zahlen
ungefähr, ja, genau.
Und dann, als dann da so eine kleine Orgel erschien, dann haben sie gesagt, jetzt sollen sie das auch weitermachen. Wie alt waren sie da?
Die Orgel wurde angeschafft, als ich 15 war. Ja.
Sie waren da mit 15 praktisch der Kirchenmusiker am Ort.
Ja, es gab da noch eine, ich sag jetzt Kollegin, die eben auch Orgel spielte und wir teilten uns die Gottesdienste in der Zeit.
Und dann hat irgendwer mal gesagt, so, jetzt muss der Junge aber richtigen Unterricht haben. Und dafür war auserkoren, ein Kantor in Helmstedt, Friedrich Peter Isenbürgen. Und über diesen großen Schritt, das war nämlich dann ein großer Schritt, Unterricht bei Friedrich Peter Isenbürgen zu haben, sprechen wir gleich. Im Domradio, die Sendung Menschen. Ich weiß nicht, ob Sie es hören, aber hier ist gerade eine Baustelle im Domradio und wir hören, dass die Kollegen gerade ihre Frühstückspause beendet haben und wieder bei der Arbeit sind. Vielleicht kommt das ja bis zu Ihnen durch. Unser Gast heute in der Sendung Menschen ist der Dommusikdirektor von Hildesheim, Thomas Vietzens. Thomas Vietzens, Sie haben irgendwann einen neuen Orgellehrer bekommen. Das war der Kantor der St. Stephanikirche in Helmstedt. Und der hat Sie begrüßt mit den Worten: Wenn du nur spielen willst, bist du hier falsch. Das ist tough, oder?
Das hat mich schon sehr beeindruckt, das muss ich sagen, ja.
Ja, ich stelle mir das auch vor, je nachdem, wie das jetzt noch vorgetragen ist, mit welcher Bestimmtheit und mit welcher Entschiedenheit kann man ja auch denken, okay, ich gehe gleich wieder.
Ja.
Ich wollte eigentlich gerne Orgel spielen, aber...
Aber ich wollte gerne Orgel spielen und das Spielen, das ist ja auch nicht so ganz unwichtig dabei. Also man muss spielen, aber man muss halt, um Orgel spielen zu können, muss man halt auch arbeiten. Und da ich der Meinung war, dass es sich wohl lohnt, dafür zu arbeiten, habe ich es dann letztlich gewagt.
Wie war das denn dann? War das ein sehr strenger Lehrer oder manche sind ja am Anfang irgendwie so, ne, so, ja, der alte Lateinlehrer, die in den ersten 3 Wochen mal die Pflöcke einschlagen und mal dauernd einen Vokabeltest machen und dann entspannt sich das dann auch wieder, ne? Mhm. So, war das eher so oder?
Ja, so in der Art kann man es eigentlich sagen. Also, dass er am Anfang wirklich darauf geachtet hat, dass ich ganz penibel das tue, was er aufgibt. Mhm. Ich habe Aufgabengeheft natürlich geführt, beziehungsweise er hat das geführt. Reingeschrieben, was zu tun ist. Und ich erinnere mich an einen Nachmittag, als er in den Unterricht kam und sagte: Aha, hast ja letzte Woche geübt. Ich war ja hier in der Kirche, hast mich gar nicht bemerkt. Ich war unten, du warst ja oben auf der Orgel.
Ah.
Mhm. Aber es wäre schon gut, wenn du das spielen würdest, was ich dir aufgebe.
Oh!
Jo. Das war eine deutliche Ansage.
Okay. Was hatten Sie denn? Erinnern Sie sich noch? Hatten Sie ein Stück gespielt, was Sie gerne spielen wollten? Oder?
Das weiß ich nicht mehr.
Das wissen Sie nicht mehr manchmal?
Das war halt dann irgendwas gespielt, ja, und ich habe nicht gearbeitet.
Mhm. Haben Sie denn auch vorher nicht gearbeitet? Also manchmal übt man seinen Kram und dann hat man einfach noch Lust zu spielen.
Wahrscheinlich ist es so gewesen. Und
ja.
Er kam just in dem Augenblick rein.
Oh mein Gott. Okay. Aber er muss Sie ja geschätzt haben, weil er hat Ihnen ja die ganzen Jahre über weiter Unterricht gegeben.
Ja. Also ich habe sehr viel von ihm gelernt. Ich habe auch in der Kantorei in Helmstedt gesungen und habe da sehr viel Chorliteratur eben auch kennengelernt. Es war ein beeindruckender Mann, für mich beeindruckender Mann, weil er auch nicht nur die Töne musiziert hat, die auf dem Papier stehen, sondern weil er immer wusste, was er tat, auch theologisch wusste, was er tat.
Können Sie ein Beispiel sagen?
Mein erstes großes Erlebnis oder erstes chorisches großes Erlebnis war Bachs Johannespassion. Und da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie er die Sterbeworte Jesu einfach interpretiert hat. Wie er gesagt hat, das ist nicht so, dass da einfach jemand gestorben ist, sondern das ist jemand, der für uns eine ganze große Bedeutung hat. Also ich weiß jetzt seine Worte nicht mehr, aber es hat wirklich die Kantorei mitgenommen.
Hm. Haben Sie auch mit ihm gesungen? Also waren Sie auch in seinen Chören?
Ja, ich war in seiner Kantorei. Ja,
ah,
ja.
Mhm. Okay. Das heißt, Sie haben ihn wirklich ja dann oft gesehen. Sie haben Unterricht bei ihm gehabt, Sie haben in der Kirche geübt und Sie waren in seiner Kantorei.
Genau, genau. Hatte dann später auch Klavierunterricht noch bei ihm.
Okay, dann war das, also wer war es dann für Sie? Jemand, dem, soll ich sagen?
Ein Vorbild.
Ein Vorbild?
Ein großes Vorbild für mich gewesen. Immer noch.
Hatte er damit zu tun, dass Sie Kirchenmusik studieren wollten?
Ja, also die Initialzündung oder eine Initialzündung war sicherlich die Tatsache, ich war in der Kirche zu Hause über das Ministrantenwesen, kam dann irgendwie an die Orgel, dann hatte ich bei ihm Orgelunterricht, hörte sein Orgelspiel, merkte, was dahinter steckt und sang bei ihm in der Kantorei und so dieses große Feld kennenlernen zu können, das hat mich sehr geprägt.
Und ja, so geprägt, dass Sie das eben selber auch machen wollten. Also man kann ja irgendwie von was geprägt sein und merken, hier findet was für mich Wesentliches statt, aber trotzdem was anderes beruflich machen.
Ja, nee, aber das kam für mich dann nicht mehr in Frage. Also irgendwann war dieser Wunsch und Gedanke da, du willst Kirchenmusik studieren und dann wollte ich das auch, da wollte ich nichts anderes mehr.
Dann wollten sie das und dann haben sie das gemacht.
Ja.
Darüber erzählen wir in der zweiten Stunde und vorher zur vollen Stunde hören wir einen Text, den sie für uns ausgesucht haben.
Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Eine Zeit zum Gebären und eine Zeit zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Abernten der Pflanzen. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit für die Klage und eine Zeit für den Tanz. Eine Zeit zum Steine werfen und eine Zeit zum Steine sammeln. Eine Zeit zum Umarmen und eine Zeit, die Umarmung zu lösen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.
Ein Text aus Buch Kohelet. Am Mikrofon Angela Krumpen zusammen mit zwei Bohrmaschinen ins rechte Ohr und ins linke Ohr. Und zu Gast im Studio ist Thomas Vietzen gekommen, Dommusikdirektor aus Hildesheim. Und Sie haben uns Kohelet mitgebracht. Warum?
Weil mich dieser Text immer wieder neu berührt. Für uns Menschen spielt ja Zeit immer eine ganz große Rolle. Je jünger man ist, desto belangloser geht man vermutlich mit dem Begriff Zeit um, mit der Zeit selbst um. Und wenn man dann gewisses Alter erreicht hat, wird einem manches bewusst, was Zeit eigentlich bedeutet.
Nämlich? Was bedeutet es?
Ja, die Zeit ist endlich, das Leben ist endlich. Wo stehe ich in meinem Leben? Wie gehe ich mit der Zeit um? Das sind Fragen, die mich berühren.
Und wo stehen Sie? Wo gehen Sie mit Ihrer Zeit um?
Ich hoffe so, dass ich wirklich verantwortungsbewusst mit dieser Zeit umgehe. Ich merke es zurzeit eigentlich sehr häufig, dass ich zu wenig Zeit habe zum Arbeiten. Es ist ja nicht nur das Musizieren bei mir. Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, endlich mal eine Woche nur zu musizieren. Das war himmlisch. Das war wirklich himmlisch. Und danach gleich wieder und davor sehr lange Zeit bin ich zwar auch am Musizieren, am Selbstorgelspielen, am mit den Chören arbeiten, aber ich habe sehr viel Schreibtischarbeit zu leisten.
Und was bedeutet dann für Sie, verantwortlich mit der Zeit, die Sie haben, umzugehen, mehr Musik zu machen? Oder?
Ja, wenn das alles so einfach ginge. Aber zum Beispiel zu überlegen, wie man auf diesen Weg kommen kann, damit man letztlich wieder mehr zu musizieren, zur eigentlichen Berufung kommen kann.
Und sehen Sie da Möglichkeiten? Also können Sie?
Ja, ich sehe Möglichkeiten, aber ich weiß nicht, ob ich die umsetzen kann. Das ist eine spannende Sache.
Ja, also das, also Sie merken, dass Sie mit Ihrer Zeit anders umgehen möchten. Das ist und in dem Zusammenhang ist Ihnen dieser Text besonders nah?
Ja, und natürlich auch vor dem Hintergrund, zum Beispiel, wenn man jetzt diese Zeilen liest. Eine Zeit für den Krieg, eine Zeit für den Frieden. Wir befinden uns in einer Zeit des Terrors in vielen Ländern, Krieg in vielen Ländern und eigentlich ist es doch eine Zeit für den Frieden.
Da ist es entschieden, eine Zeit für den Frieden und wir selber, ist ja wie so ein Paralleluniversum, haben seit 70 Jahren Frieden.
Ja.
Das ist ja, wir haben ja Frieden.
Genau, wir haben den Frieden, wir könnten das hier genießen und Frage ist, kommt der Krieg vielleicht immer näher? Das weiß ja keiner.
Nee, das weiß niemand. Die Frage ist, was wir im Frieden dafür tun können, dass es mehr Frieden gibt.
Ja,
so würde ich die Frage stellen. Kohelet haben Sie uns mitgebracht. Thomas Wietzens heute zu Gast in der Sendung Menschen im Domradio. Sie wollten als Jugendlicher so um das Abitur herum Kirchenmusiker werden. Ich glaube, wenn das heute ein Abiturient sagt, dann erntet er ein bisschen Spott. Wie war das damals?
Spott. Ich weiß nicht, ob es jetzt Spott bedeutet. Also, wir haben einen jungen Mann bei uns im Chor, der hat jetzt gerade sein Abitur gemacht, will Kirchenmusik studieren.
Ja.
Ja gut, man wird oftmals belächelt, wenn man sagt, man ist bei Kirche. Und dann noch Kirchenmusik vielleicht, ja.
Also mit Spott meine ich einfach, also im besten Fall so ein wohlwollendes Unverständnis.
Ja.
Und im schlimmsten Fall tatsächlich irgendwie sowas, also völliges Unverständnis und auch kein Wohlwollendes mehr.
Weil viele Leute vielleicht auch mit diesem Begriff Kirchenmusiker nicht so viel anfangen können. Was macht der denn eigentlich den ganzen Tag?
Ja.
In der Diaspora sitzt der da nur sonntags mal an der Orgel? Womit verdient er sein Geld?
Ja, so leicht, im Schlaf, mit ein bisschen Geklimper, mit ein bisschen Spielen. Also Ihnen ist das aber nicht begegnet. Für Sie war das,
Nein. Für
die anderen in Ihrer Stufe war das einfach eine Option und Sie haben die gewählt.
Ja.
Und wie war es dann, als Sie studiert haben? Manchmal macht man sich eine Vorstellung von etwas und wenn man dann da ist, dann ist es ganz anders.
Nee, das war schon so ungefähr, wie ich mir das vorgestellt hatte, wie es mir auch, prophezeit ist das falsche Wort, aber wie es mir angekündigt wurde durch Leute, die ich kannte, die Kirchenmusik studierten oder überhaupt Musik studierten, auch durch den Lehrer, den Kantor, der mich ja vorbereitet hatte auf die Aufnahmeprüfung. Es war schon so ungefähr in der Richtung, wie ich mir das auch vorgestellt hatte.
Sie waren in Ihrer Heimatgemeinde mit 15 als Organist installiert worden. Die Geschichte haben wir eben erzählt. Sie haben dann auch angefangen, da Chorarbeit zu machen und wollten das eben während des Studiums auch weitermachen. Und sind deswegen immer viel gefahren. Nach dem Studium sind Sie Dekanatsmusiker geworden, waren für Celle zuständig, haben da auch viel Chorarbeit gemacht. Und wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, als würde ich so ein Fotoalbum kleben. Also jeder hat ja so Herzensprojekte mit besonderen Erinnerungen. Wenn Sie diese Zeit angucken, ne? Nach dem Studium, bis Sie dann später nach Hildesheim gegangen sind, so dazwischen. Welche Fotos oder welche Erinnerungen würden denn in diesem Herzensprojektbuch?
Nach dem Studium.
Zwischen Studium und Hildesheim. Also Ihre Zeit als Kirchenmusiker, bevor Sie nach Hildesheim gegangen sind.
Ja, da war eine sehr schöne Zeit, die des nebenberuflichen Kirchenmusikers in Hannover. Während meiner Studienzeit in Hannover und Bremen bin ich Kirchenmusiker in einer katholischen Kirchengemeinde in Hannover gewesen. Mit einem sehr herzlichen Pastor, der mein Dienstvorgesetzter war. Und mit einer tollen Arbeit im Chor, die menschlich und persönlich einfach ganz toll war. Das sind so Punkte aus Hannover. Dann in der Zellerzeit, da war es sicherlich ganz wichtig, einen Anstoß geben zu können für den Neubau einer Orgel. Ich habe diesen Neubau dann nicht abschließen können, weil ich dann schon in Hildesheim war. Aber eben so diese Möglichkeit zu haben, die Gemeinde verfügte über finanzielle Mittel und es hieß, die Orgel ist abgängig und wir können es uns leisten und schauen Sie doch mal, was man machen kann. Das fand ich eine sehr interessante Sache.
Warum? Was ist das Interessante?
Ja, das ist einfach etwas, womit man als Kirchenmusiker vor Ort nicht unbedingt immer betreut ist, die Aufgabe hat. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, eine Orgel bauen zu können, eigene Wünsche mit umsetzen zu können, das ist einfach schön.
Also, wie muss ich mir das denn vorstellen? Was ist denn das, was Sie sich zum Beispiel dann für diese Orgel gewünscht haben?
Für diese Orgel habe ich mir gewünscht, dass man mit dem vorhandenen Pfeifenmaterial, was in der alten Orgel drin war, was zum Teil historisch bedeutend war aus dem 19. Jahrhundert, verantwortungsbewusst umgeht. Ich war der Meinung, dass man sicherlich vieles von diesem Material verwenden könnte. Das war mir wichtig. Und der Orgelbauer, der dann ausgewählt wurde, diese Arbeiten umzusetzen, der war der gleichen Meinung. Und so konnten wir dann letztlich ein Instrument konzipieren. Wie gesagt, den Fertigstellung habe ich nicht erlebt, aber ich habe das Instrument inzwischen auch gespielt. Wir konnten dieses Instrument konzipieren und waren recht guter Dinge, dass das wirklich eine gute Sache werden würde.
Was ist eine gute Orgel? Wann sitzen Sie an der Orgel und sagen, yeah?
wenn es einfach Spaß macht, wenn es inspiriert, wenn man Lust hat zu spielen.
Zum 1. Januar 1998, richtig, sind Sie nach Hildesheim berufen worden. Und das erzählen wir gleich. Und drücken Sie uns die Daumen, dass da oben die Bohrmaschinen schweigen dann. Domradio, die Sendung Menschen. Heute zu Gast ist Thomas Vietzens, der Dommusikdirektor aus Hildesheim. Das kann ich ja nur sagen, Thomas Vietzens, weil Sie irgendwann Domorganist oder Dommusiker geworden sind. Am 1. Januar 1998 hat man Sie nach Hildesheim berufen als Domorganist. Ich glaube, Domorganist sein ist immer etwas sehr Besonderes. Wie war das denn für Sie, zu dem Kreis der Kandidaten zu gehören?
Oh, das war schon eine aufregende Sache. Ich hatte mir gewisse Chancen, als ich mich beworben habe, ausgerechnet eingeladen zu werden, weil ich halt aus der Diözese Hildesheim komme und wir nur sehr wenige hauptberufliche Kirchenmusiker haben. Aber ich wusste gar nicht, ob das was werden würde.
Aber das macht man ja manchmal gerade dann nicht. Also der Prophet gilt ja im eigenen Land nicht immer was. Aber in dem Fall war das vielleicht anders. Also in den Einstellungsgesprächen haben Sie dazu auch gesagt, dass Sie dieser Region verbunden sind und,
ja, genau,
den Kirchen?
Das habe ich gesagt, dass ich Kind der Diözese bin, dass ich gerne in der Diözese arbeite. Und es gab, das fällt mir eben noch ein, es gab ein Erlebnis, das muss nach meinem 18. Geburtstag gewesen sein, vermutlich im Jahr 1980. An einem Buß- und Bettag bin ich mal im Hildesheimer Dom gewesen mit meiner damaligen Freundin, habe den Messias gehört, der da konzertant aufgeführt wurde. Und als wir rausgingen, habe ich zu der jungen Dame gesagt, hier werde ich mal Musiker.
Echt?
Ja.
Okay.
Aber dass das dann so werden würde.
Aber
also,
was war damals, also warum hatten Sie den Wunsch, hier werde ich mal Musiker? War der Raum so schön? Was war da?
Der Raum war ja damals natürlich
nicht
so schön wie heute. Nein, er war ganz anders. Aber es ist halt die Mutterkirche des Bistums, aus dem ich stamme, mit dem ich mich verbunden fühle. Und das war einfach schon eine bedeutende Situation.
Und dann ist es ja tatsächlich auch so gekommen, dass Sie Domorganist geworden sind. Ist das so eine Stelle, die man nie mehr loswerden möchte, wenn man da einmal ist? Ist man dann, oder hatten Sie das Gefühl, jetzt bin ich zu Hause?
Ist zweischneidig. Zum einen dachte ich mir, es wäre wirklich toll, wenn du hier bleiben könntest.
Mhm.
Zum anderen schwang aber auch der Wunsch nach relativ kurzer Zeit wieder mit, Chorarbeit wäre eigentlich schon auch wieder wichtig für mich.
So haben Sie sich das dann verändert, das können wir gleich besprechen. Aber so von dem Gefühl, als Sie dann da im Dom waren, hier möchte ich, jetzt möchte ich Musik machen und hier möchte ich auch nicht mehr weg.
Ja, das kann man sagen.
Sie haben immer viel Chorarbeit gemacht, das war die bittere Pille, dass Sie dann erstmal nur Domorganist waren.
Mhm.
Aber das haben Sie nach 2 Jahren ganz elegant gelöst, dass Sie Ihr Stellenprofil mit einem anderen Kollegen zusammen geändert haben.
Genau, und ganz wichtig war dabei der damalige Domdechant, mit dem ich sehr, sehr offen über meinen Wunsch auch sprechen konnte.
Bischof Kreutz?
Genau, Bischof Kreutz, mit dem ich sehr offen über meinen Wunsch sprechen konnte, neben der Organistenarbeit auch Chorarbeit leisten zu können. Und wir überlegten dann, ob es denn möglich wäre, nach dem Ruhestand des Vorgängers als Dommusikdirektor 2 Stellen zu schaffen, beziehungsweise 2 Stellen zu behalten, so muss man zunächst mal sagen, die sowohl Orgel- als auch Chorarbeit beide im Profil vorsehen. Und das ist uns dann letztlich auch gelungen.
Genau, so ist es geworden.
Mhm.
Was haben Sie da heute? Was dirigieren Sie? Wen oder was?
Ich persönlich bin zuständig für die in Anführungszeichen Erwachsenenchöre, während der Kollege, der Domkantor, mit den Jungen wiederum in Anführungszeichen Chören arbeitet. Das sind nämlich die Domsingknaben und die Mädchenkantorei. Er leitet dann auch noch Chor-AGs an einer katholischen Grundschule. Und ich arbeite mit dem Domchor, dem Kammerchor und der Choralschule.
Das ist, also Hildesheim hat 100.000 Einwohner. Ich finde das beachtlich, dass es da so eine Chorvielfalt gibt. Und auch diese Mädchenkantorei ist heute groß. Aber das liegt auch daran, dass es da noch einen Vorchor oder einen Zwischenchor. Also es gibt dann so eine Chorlaufbahn, die man nehmen kann, bis man dann in der Mädchenkantorei ankommt.
Die Mädchenkantorei ist also dreigliedrig. Mhm. Es gibt einen Vorchor, einen Aufbauchor und den Hauptchor. Und das Schönste ist es wirklich, wenn die Mädchen sehr früh anfangen, mit 6, 7 Jahren anfangen, im Vorchor die ersten Dinge chorischen Singens einfach lernen, später das im Aufbauchor fortsetzen können. Und wenn sie dann so weit sind, dass sie im Hauptchor singen können, Konzertchor und Gottesdienstchor, dann rutschen die eben in diesen dritten Chor rein und der kann richtig große Sachen machen.
Das ist ja so ein bisschen wie die Kleinen aus der F-Jugend, die die großen Coolen von der B-Jugend angucken und irgendwann kommen sie zu den alten Herren. Passiert das, dass sie dann nach der Mädchenkantorei auch in die Konzertchöre gehen und Gottesdienstchöre?
Der Hauptchor der Mädchenkantorei ist Konzert- und Gottesdienstchor.
Ja, aber ich meine, wenn die dann aus der Schule rauskommen.
In den Erwachsenenchor. Genau. Relativ wenig, weil viele von den Mädchen dann nach dem Abitur eben doch weggehen. Man kann zwar in Hildesheim auch gut studieren, aber die meisten verändern sich dann doch an einen anderen Ort.
Also das heißt, Nachwuchsarbeit müssen sie einfach machen, wenn das Durchschnittsalter, das hatten wir ja schon im Fragebogen, nicht 50 Jahre, was ja dann, ne, wenn das bleiben soll, wenn das 50 Jahre bleiben soll, müssen sie irgendwas an Nachwuchsarbeit machen.
Wir hatten vor kurzem gerade eine Diskussion im Diözesan-Sizilien-Verband, da ging es auch um die Altersstruktur in Chören und es ist sehr häufig zu beobachten, dass die Chöre zwar älter, aber nicht schlechter werden. Aber trotzdem, das soll natürlich nicht bedeuten, dass der Altersschnitt einfach munter anwachsen kann. Wir wollen da schon jede Menge tun, dass die Chöre sich verjüngen, dass wieder jüngere Leute einfach auch mit dazukommen.
Eine Möglichkeit ist ja vielleicht, innovative Projekte machen, wie ein Oratorium komponieren lassen und dann uraufführen. Das haben sie in Hildesheim gerade gemacht. Lux in Tenebris, das neue Werk von Helge Burggrabe. Und darüber sprechen wir nach den Nachrichten. Im Domradio die Sendung Menschen und zu Gast ist Thomas Vietzens, der viel Erfahrung mit Baulärm hat als Dommusikdirektor von Hildesheim, denn sie hatten ja 5 Jahre lang Baustelle im Dom. Jetzt gerade ist es, haben wir himmlische Ruhe, wir wollen das schnell nutzen, um zu sprechen über ein ganz besonderes Projekt. Ich weiß nicht, wie oft haben Sie das gehabt, dass Sie die Uraufführung, dass Sie ein Werk uraufführen konnten, was für einen Ort komponiert worden ist?
Na, was meinen Sie?
Noch nie. Es war eine Uraufführung
richtig,
für Sie.
Richtig, ja.
Und dann auch noch in Anwesenheit des Komponisten.
Ja.
Was, so stelle ich mir das vor, jedes einzelne dieser Faktoren, also Sie kennen den Ort gut, den Hildesheimer Dom, Sie wollten da schon als 18-, 19-jähriger Musiker werden. Das Stück ist dafür geschrieben und der Komponist ist dabei. Ich würde sagen, jedes Mal steigt der Adrenalinspiegel an mit jedem dieser Faktoren, oder?
Ja, es war schon eine ganz bedeutende Sache. Es war eine wirklich bedeutende Sache, auch in den ersten Gesprächen, die ich mit Helge Burggrabe, mit dem Komponisten führte, als klar wurde, dass dieses Werk eben wirklich nicht nur für den Raum, sondern auch für die dort Musizierenden, sowohl einzelnen Musiker als auch die Ensembles geschrieben würde. Es war ein tolles Erlebnis, das letztlich auch umsetzen zu können.
Das heißt, so war das. Also 2011, das haben wir ja schon erzählt, sind Sie mit dem Komponisten und Bauhelmen durch diese Baustelle gelaufen. Also da gibt es Fotos von, das ist sehr imposant. Da stehen dann große Bagger in diesem Kirchenraum und der Boden ist aufgerissen, tief. Da haben dann Archäologen gebuddelt und so. Also da konnte sich ja eigentlich niemand nichts vorstellen, weder wie der Raum mal wird, noch wie das musikalisch wird. Und dann haben sie sozusagen gesagt, wir haben in Hildesheim 2 Orgeln und 4 Chöre und das ist sozusagen das, was nachher berücksichtigt werden muss. Und dann machen Sie mal.
So ungefähr kann man sich vorstellen, ja. Wir haben uns in Hildesheim getroffen, Helge Burggrabe, Reinhard Göllner, Weihbischof Keutz und ich, und sind zunächst mal in den Dom rein, weil der Komponist sagte, also wenn ich etwas für den Raum schreiben soll, dann muss ich den Raum sehen. Sie haben ihn gerade beschrieben, es wurde nicht für Bagger-Ensemble komponiert, sondern dann wirklich für die verschiedenen Ensembles, die ich ihm beschrieben habe. Und um einen besseren Einblick in das, Interieur auch des Domes letztlich zu bekommen, sind wir dann noch auf eine kleine Rundreise gegangen. Wir waren also dann im Römer- und Pelizeus-Museum, wo die Bernwarttür...
Weil die Kunstschätze, die sonst im Dom sind, um das ein bisschen abzukürzen, wo die Kunstschätze sonst sind, die waren alle ausgelagert und sie haben sich dann, das ist ja eine mega Leistung, dass man sich das vorstellen muss, wie es dann da wieder ist. Dann sind sie übereingekommen und dann mussten sie ja lange warten. Das war 2011. Die Partitur in der Hand gehabt haben sie im Januar 2015. In diesen 4 Jahren haben sie dann darüber nachgedacht, was da wohl für Klänge entstehen?
Ja, ich habe ja vom Komponisten immer wieder Auszüge geschickt bekommen, wenn etwas fertiggestellt war, sodass ich mir schon ein gewisses Bild davon machen konnte. Das Libretto kannte ich zum Teil schon, sodass ich... Und ich war natürlich im Gespräch mit ihm, sodass wir wussten, die ganze Geschichte und wie welche Stücke zusammengesetzt sein würden, mit welchen Ensembles was musiziert würde, welche Texte. Insofern war ich vorbereitet.
Ist ja so, als wenn man jemanden einen Roman schreibt und man kommt dann immer so ein Kapitel.
Ja.
Wenn ich einen Roman, dann will ich...
Will ich den ganzen lesen.
Ja, dann denke ich ja darüber nach, welche Figur sich wie entwickelt. Haben Sie das auch getan?
Ja, das habe ich. Das habe ich natürlich getan.
Und wenn Sie jetzt Ihre Vorstellung abgleichen mit dem, wie es geworden ist?
Das ist jetzt sehr schwierig zu beschreiben, weil ich halt wirklich immer nur so diese einzelnen Abschnitte kannte. Aber es ist ein sehr beeindruckendes Werk geworden, was mich total überzeugt hat und mitgenommen hat.
Das ist ja wichtig, auch wenn man dann den Chören gegenübertritt. Wenn man dann den Chören gegenübertritt und sagt, so, wir singen jetzt mal was, es hat noch nie jemand gesungen, ist für die ja auch aufregend. Aber wenn sie das überzeugt, dann überzeugt das ja auch ihren Chor. Wenn sie da stehen und sagen, naja, das ist jetzt irgendwie, man muss ja auch mal moderne Musik machen und es muss ja auch mal zeitgenössische Komponisten geben, dann ist ja die Hürde viel weiter in den Chor. Also wenn sie das überzeugend fanden, konnten Sie auch Ihre Chöre überzeugen, das zu singen, oder?
Das ging relativ gut. Mit den gesprochenen Teilen, Chorteilen, da gab es dann anfangs so dieses, wie soll das gehen und durcheinander sprechen, das ist man nicht unbedingt gewohnt in einem Chor. Und dann hatte der Chor noch ein ganz großes Aha-Erlebnis, nämlich an einem Probenwochenende, als der Komponist selbst auch da war. Er sagte zu mir, ich würde gerne mal kommen und einfach mal so hören, hören, wie weit seid ihr denn? Dann haben wir eben das eine oder andere mal angesungen oder auch komplett vorgestellt, wo wir gerade stehen. Und dann kam es zu einem der Sprechchöre, haben das auch ausprobiert und der sagte, Thomas, darf ich mal, ich würde gerne mal mit dem Chor so ein paar Dinge so, weil das war mehr noch in seiner Vorstellung, das war noch nicht in mein Innerstes vorgedrungen, wie er sich das genau vorstellte. Ja. Bei Tönen ist das eine andere Sache. Und das war sehr interessant, da eben bei den Chorsängern wirklich zu beobachten, jetzt geht das Licht gerade an.
Okay. Und dann konnten sie auch wieder anders weiterarbeiten.
Genau.
Nach den Aufführungen, das finde ich ungewöhnlich, gab es ganz lange Schweigen. Also es ist ja dann im Mai an 4 Abenden hintereinander uraufgeführt worden. Und als der letzte Ton verklungen ist, jeweils gab es ein ganz langes Schweigen. Keiner hat geklatscht. Erst irgendwann hat jemand irgendwie sich bewegt und hat geklatscht. Und das war eine sehr schöne Stille eigentlich. Kennen Sie das von anderen Aufführungen?
Ich hatte es gerade 2 Monate zuvor erlebt. Es gab ein großes ökumenisches Projekt, an dem der Domchor selbst, die Erwachsenenchöre der Dommusik nicht beteiligt waren, aber unsere Mädchenkantorei. Und zwar in der Rolle des Knabenchores beim War-Requiem von Benjamin Britten. Und am Jahrestag der Zerstörung Hildesheims, am 22. März, vor genau 70 Jahren. Und der Leiter der Andreaskantorei, der Kollege Römer, hatte am Schluss auch diesen Wunsch, es möge doch eine große Stille einkehren nach dem letzten Ton. Ohne dass es irgendwo, ich glaube, es stand nicht im Programmheft. Er ließ einfach nur seine Hände oben und hielt die Spannung. Und es war auch niemand im Kirchenschiff, der jetzt der Meinung war, nun müsste diese Stille aber endlich gebrochen werden und man müsste klatschen.
Also so war das. Und dann, als dann aber geklatscht worden ist, gab es auch 10 Minuten Standing Ovation und das jeden Abend. Haben Sie da eine Erklärung für?
Ich kann es nur so sagen, die Leute, und das habe ich auch an dem Tag nach der Uraufführung, glaube ich, erlebt, in einem Seminar, das anlässlich der Uraufführung gehalten wurde, die Leute waren sehr berührt. waren sehr berührt. Und so erklärt sich für mich zunächst einmal das Schweigen, dieses wirklich das, was gehört wurde, ankommen lassen in sich selbst. Und anschließend aber auch nach einer Zeit des Schweigens den Künstlern und Ausführenden großen Respekt zu zollen dafür.
Die Sendung Menschen heute mit Dommusikdirektor Thomas Fietzens aus Hildesheim. Angefangen habe ich damit, dass ich gesagt habe, also ich fand das beeindruckend und sehr schön, dass es in Hildesheim einen Ort gibt, an dem so viel Kunst stattfinden kann. Also Kunst mit Architektur, der neue Dom, aber eben auch mit Musik. Wir haben gerade über dieses neue Oratorium gesprochen, das für diesen Dom komponiert worden ist. Das muss man ja wollen als Diözese, als Bistum, dass man das Geld dafür ausgibt. Dieses Oratorium, wir haben auch gerade gesagt, wie Sie haben erzählt, wie berührt die Menschen gewesen sind. Es ist 4 Abende lang ausverkauft gewesen. Also es haben so insgesamt über den Daumen mit der Generalprobe vielleicht 3000 Menschen erlebt. Und es gibt ganz viel Bewegung, dass die Menschen sagen, das kann es doch nicht gewesen sein. Also es kommen viele Briefe bei Ihnen an, oder?
Ja, nicht nur bei mir, sondern auch bei den Bischöfen, beim Diözesanbischof, beim Domdechanten. Ja, es kommen sehr viele Rückmeldungen.
Und mein Eindruck ist, es ging natürlich auch um Kunst, aber es ging vor allen Dingen um Kunst, die von Gott erzählt.
Ja.
Dieses Oratorium, mein Oratorium ist immer ein Werk, in dem es um eine Erzählung von Gott geht. Aber hier ist es ja sehr ausdrücklich. Es fängt an mit Ich bin, Gott spricht, und es hört auf mit Ich bin, so. Und dazwischen entfaltet sich etwas, was die Menschen einfach sehr bewegt. Haben Sie das so erlebt, dass sozusagen das Bistum drumherum auch mitbekommt, dass hier die Kunst mit ihren Mitteln versucht, von Gott zu erzählen?
Dass das Bistum das mitbekommt?
Ja, als Bistum, also die Menschen, die den Auftrag gegeben haben, und also die Menschen selber ja offensichtlich, ja. Und so, die den Auftrag gegeben haben, die ja, deren Metier es ist, eigentlich von Gott zu erzählen. Das ist die Frage. Haben Sie mitbekommen, dass die Kunst das auch gemacht hat?
Ja, das haben die mitbekommen. Wir hatten nämlich nach einer der Aufführungen an einem Vormittag Gespräche mit Bischof, mit dem Bischof, mit dem Domdechanten. Und es war beeindruckend, was da angekommen ist, dass die also wirklich sagten, das ist Verkündigung. Das war nicht irgendein Kunstwerk, was mal jetzt so aufgeführt wurde, sondern das, was ihr da gemacht habt, ist Verkündigung.
Ist es auch der Kern Ihres Berufes? Ist es das, was Sie wollten mit der Musik?
Ja, sonst hätte ich ja woanders Musiker werden können.
Und was ist das, was Sie gerne den Menschen mit den Klängen geben wollen?
Vielleicht ist es ähnlich wie mit einer Predigt. Der Prediger legt die Schrift aus, möchte mit seinen Worten die Schrift den Menschen näher bringen, möchte Gott den Menschen näher bringen, und ich mache es halt mit den Möglichkeiten, die ich musikalischerseits habe.
Also ein Requiem soll trösten und Hoffnung geben?
Ja.
Sie haben eben von dem War Requiem von Benjamin Britten erzählt. Haben die Menschen da auch so drauf reagiert?
Da haben sie genau so drauf reagiert. Vor allem eben noch wissend, dieses War Requiem ist für den Tag der Zerstörung der Kathedrale in Coventry geschrieben. Und Hildesheim ist zerstört worden durch englische Bomber. Und das ist einfach nicht nur bei den alten Hildesheimern präsent, sondern natürlich auch durch Presse und Medien und Geschichtsunterricht in den Köpfen der Jungen. Und so waren sich alle Leute bewusst, worum es letztlich in dieser Aufführung geht. Nicht um einfach nur Musik darzustellen, sondern um Trost zu spenden.
Mit Musik zu trösten oder Zuversicht zu geben oder überhaupt von dieser anderen, die Christen sagen, die unsichtbare Welt zu erzählen, geht ja eigentlich nur, wenn Sie selber Erfahrungen mit dieser unsichtbaren Welt haben. Haben Sie das?
Ja. Also dadurch, dass ich wirklich sehr früh in Kirche, ich sag wirklich mal zu Hause war, als junger Musiker in der Kirche ein- und ausgehen konnte, auch alleine war in der Kirche, habe ich vermutlich einen anderen Zugang gefunden als Menschen, die, es ist vielleicht vermessen zu sagen, aber möglicherweise doch einen anderen Zugang zu Gott gefunden, als es anderen möglich ist.
Sie haben ihren gefunden.
Ja, ich glaube schon.
Das ist doch was Wunderschönes, oder? Wenn das dann und das dann zum Beruf wird, das
macht mich froh.
Das ist gut so. Im Fragebogen habe ich sie gefragt, wenn die Fee käme, was sie denn aufführen wollen würden. Und dann hat sie gesagt, also wenn ich mich entscheiden muss, es gäbe so vieles, dann die H-Moll-Messe. Warum? Ja. Von Bach.
Die H-Moll-Messe von Bach ist einfach ein so großes und universelles Werk, so komplex, so aussagestark. Er vertont in vier kleineren Messen ja auch das Ordinarium der Messe. Und hier ist es dann aber auch wirklich eine ganz große, auskomponierte Form, wobei ja die einzelnen Teile für sich entstanden, also nicht als ein großes Werk. Mhm. Es ist einfach ein beeindruckendes Werk, das würde ich gerne mal machen. Im Gottesdienst geht es nicht, dazu ist es zu groß, zu lang.
Das heißt, das ist nochmal konzentrierter Verkündigung. Wenn es um Verkündigung geht, dann ist das, worum es geht, Ihnen mit der Musik.
Naja, es sind die uns überlieferten uralten Texte des Messordinariums eben und in einer Tonsprache, die genial ist.
Warum haben Sie es noch nicht gemacht?
Es ist eine ganz große Hausnummer. Mhm. Und ich fühle mich der im Moment noch nicht gewachsen mit dem, was mir an mitarbeitenden Choristen zur Verfügung steht.
Okay.
Aber...
Das hatte Bach doch auch nie. Bach hat sich doch immer darüber beschwert, was er da für Instrumentalisten hatte und was für einen jämmerlichen, kläglichen Chor mit der Thomaskantorei. Genau.
Ja. Ja, also aller Tage ist ja noch nicht Abend. Also ich sehe der ganzen Sache ganz gelassen entgegen. Und wenn ich an das Buch Kohelet denke, dann ist ja vielleicht, genau, und dafür ist ja dann vielleicht auch noch Zeit.
Alles hat seine Zeit. Es hat seine Zeit, eine H-Moll-Messe aufzuführen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Thomas Vietzens, und ich wünsche Ihnen, dass es eine Zeit geben wird, in der Sie die H-Moll-Messe aufführen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind, den weiten Weg auf sich genommen haben. Ich danke allen, die zugehört haben, vor allen Dingen jenen, die durchgehalten haben, auch als die Presslufthammer von rechts und von links an dem Studio hier gearbeitet haben. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Ich wünsche Ihnen einen Resttag ohne Presslufthammer.